Mein Name Daniel Sekoz, werden Sender die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer Einschulungssendung bringen wir nach den Nachrichten unser Programm Thema des Tages und Köstliches aus dem Balkan. Danach kommt türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat angesichts der Eskalation rund um den Iran vor einer dramatischen Verschärfung der Lage im Nahen Osten gewarnt. Die regionalen Spannungen hätten ein erschreckendes Niveau erreicht, sagte Erdoğan am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt Ankara. Auslöser seien insbesondere die Luftangriffe auf den Iran, fügte Erdoğan hinzu. Zugleich verwies er auf iranische Raketen- und Drohnenangriffe gegen andere Länder der Region. Diese erhöhten die Sorge, dass sich der Konflikt auf weitere Staaten ausweiten könnte. Die gegen andere Länder der Region gerichteten Raketen- und Kamikaze-Drohnen aus dem Iran schüren die Befürchtung, dass sich der Konflikt auf ein viel größeres Gebiet ausbreiten könnte, sagte Erdoğan. Türkiye ergreife Maßnahmen, um die Sicherheit seiner Grenzen und seines Luftraums zu gewährleisten, betonte der türkische Präsident. Ankara zeige dabei keine Nachlässigkeit und kein Zögern, wenn es um den Schutz des eigenen Territoriums gehe. Gleichzeitig setzte Türkiye weiterhin auf diplomatische Initiativen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Ziel sei es, weiteres Blutvergießen in der Region zu vermeiden und zu verhindern, dass weitere unschuldige Menschen ihr Leben verlieren. Erdoğan verwies zudem auf einen jüngsten Zwischenfall, bei dem eine aus dem Iran abgefeuerte Munition in Richtung des türkischen Luftraums von einem NATO-Abwehrsystem abgefangen worden war. Ankara aber nach dem Vorfall die notwendigen Warnungen ausgesprochen, um eine Wiederholung zu verhindern. Sollte eine Bedrohung für die Sicherheit des Landes entstehen, werde Türkei in enger Abstimmung mit seinen Verbündeten alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, sagte der Präsident. Die Spannungen im Nahen Osten haben sich deutlich verschärft, seit die Vereinigten Staaten und Israel Ende Februar völkerrechtswidrige Luftangriffe auf militärische und strategische Ziele im Iran begonnen haben. Berichten zufolge wurden dabei mehr als 900 Menschen getötet, darunter auch Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei. Teheran reagierte darauf mit Vergeltungsschlägen auf Ziele in Israel sowie auf Einrichtungen in Golfstaaten, in denen US-Militärstützpunkte stationiert sind. Beobachter warnen, dass der Konflikt die Stabilität der gesamten Region und wichtige globale Energierouten gefährden könnte.
Die ersten 100 Stunden der Operation der USA gegen den Iran haben dem Land etwa 3,7 Milliarden Dollar gekostet. Das Zentrum für strategische und internationale Studien, kurz CSIS, hat die Kostenaufstellung für die von den Vereinigten Staaten gegen den Iran gestartete Militäroperation veröffentlicht. Dem Bericht zufolge kostete Washington die ersten 100 Stunden des Krieges etwa 3,7 Milliarden Dollar. Diese Zahl bedeutet, dass die täglichen Kosten der Operation bei 891,4 Millionen Dollar lagen. Die Äußerungen von Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth, dass die Kämpfe wochenlang andauern könnten, haben die Frage der Finanzierung auf die Tagesordnung gebracht. Die in Washington ansässige Denkfabrik CSIS geht davon aus, dass das derzeitige Budget, das Verteidigungsministerium für die Fortsetzung dieser Operation nicht auch reichen wird und zusätzlich Mittel beantragt werden müssen. Aufgrund der zu Beginn der Luftangriffe eingesetzten hochentwickelten Waffensysteme seien die Kosten hoch, doch in späteren Phasen könnten diese Zahl durch den Einsatz kostengünstiger Munition sinken. Angesichts der hohen, nicht budgetierten Ausgaben wird jedoch betont, dass Kürzungen aus internen Quellen politisch und operativ schwierig sein würden.
Laut der New York Times und Reuters die sich auf US-Beamte und deren Analyse von Satellitenbildern und verifizierten Videos berufen, scheint es sich bei einem Präzisionsluftangriff auf die Grundschule Sejere-i Tayyibe im Süden des Iran am 28. Februar um eine Militäroperation der USA zu handeln. Obwohl keine der beteiligten Parteien offiziell die Verantwortung dafür übernommen hat, erklärten Beamte gegenüber den Medien, dass die Beweise stark darauf hindeuten, dass eine US-Waffe vom südlichen Operationsgebiet aus abgefeuert wurde. Satellitenbilder von Planet Labs zeigen, dass das Schulgebäude durch einen Präzisionsangriff schwer beschädigt wurde, der zeitgleich mit Angriffen auf einen benachbarten Marinestützpunkt des Korps der Islamischen Revolutionsgarden durchgeführt wurde. Ein ehemaliger Experte für gezielte Angriffe der US-Luftwaffe hat die Bilder untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass alle Gebäude einschließlich der Schule von gezielten Postkartenangriffen getroffen wurden.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat auf die Prahlerei des US-Präsidenten Donald Trump, das größte Kriegsschiff der Welt zu besitzen, scharfe Reaktion gezeigt. Bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt Brasilia kritisierte Lula da Silva Trumps Äußerung und sagte: "Warum wird Präsident Trump täglich Aussage, ich habe das größte Kriegsschiff der Welt, als normal angesehen? Warum sagt er nicht, ich habe die größte Nahrungsmittelproduktionskapazität der Welt? Oder ich habe die Macht, diese Nahrungsmittel zu verteilen. Warum sagt er das nicht? Diese Ohren würden das lieber hören." Lula da Silva kritisierte die Militärausgaben und sagte: "Mit den Militärausgaben, die heute weltweit tätig werden, könnten wir nicht nur den Hunger beenden, sondern auch jedes Dorf mit sauberem Wasser versorgen und jedem Kind den Schulbesuch ermöglichen. Aber was tun wir stattdessen? Wir entwickeln Raketen, die weiterfliegen, und Bomben, die tiefer einschlagen. Die Menschheit verwendet die Hälfte der Energie, die sie für ihre Selbstzerstörung aufwendet, nicht für ihr Überleben."
Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat bekannt gegeben, dass die bei den Spannungen im Nahen Osten, die durch die von den USA und Israel am vergangenen Wochenende gegen den Iran eingeleiteten Militäroperationen eskalierten, 189 Kinder ums Leben gekommen sind. Es wurde darauf hingewiesen, dass die militärischen Aktivitäten in der Region bereits verheerende Auswirkungen auf Kinder haben. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden und lokalen Quellen wurde am ersten Tag der Angriffe eine Grundschule für Mädchen in der Stadt Minab im Süden des Iran angegriffen. Bei dem Angriff auf die Schule Sejeri Taibe kamen mindestens 175 Schülerinnen im Alter von 7 bis 12 Jahren ums Leben. Augenzeugen und internationale Presseagenturen bestätigten, dass die Schule aufgrund ihrer Nähe zu einem Militärkomplex angegriffen wurde, das Gebäude jedoch ausschließlich für zivile Zwecke genutzt wurde. Laut UNICEF-Daten beschränken sich die Todesfälle nicht nur auf den Iran. Auch aus anderen Konfliktgebieten wurden Todesfälle von Kindern gemeldet. Insgesamt 181 Kinder im Iran, darunter bei dem Anschlag auf eine Schule in Minab und in anderen Regionen. Libanon, 7 Kinder, die bei den Luftangriffen in den letzten 24 Stunden ums Leben kamen. Kuwait, 1 Kind, bei Zwischenfällen im Zusammenhang mit den Spannungen in der Region.
Die Mehrheit der Deutschen hält den völkerrechtswidrigen Angriff Israels und den USA auf den Iran für nicht gerechtfertigt. Wie der aktuelle Deutschlandtrend der ARD ergab, halten 58% der Befragten den am Samstag gestarteten US-israelischen Überfall für nicht gerechtfertigt, 25% sehen ihn als gerechtfertigt an. 17% hatten keine Meinung bzw. machten keine Angaben dazu. Damit ist die Zustimmung zu dem Angriff aber beispielsweise größer als zum völkerrechtswidrigen Angriff der USA gegen Venezuela Anfang Januar. Damals hatten 12% diesen als gerechtfertigt eingestuft, wie die ARD am Donnerstag weiter mitteilte. Rund 3/4 der Deutschen, also 77%, empfinden die politische Lage in der Welt für die Menschen in Deutschland zunehmend aktuell als sehr bedrohlich oder bedrohlich. Das sind 23 Prozentpunkte mehr als Anfang Februar 2022 und damit vor der Invasion Russlands in die Ukraine. Rund 75% der Befragten haben außerdem Sorge, der Irankrieg könnte auf noch mehrere Länder übergreifen. Für die Erhebung befragte das Institut von Montag bis Mittwoch diese Woche 1317 Wahlberechtigte im Auftrag der ARD. Die statistische Fehlquote wurde je nach Prozentwert mit 12 bis 3% Prozentpunkte angegeben.
Die USA und Venezuela haben sich auf die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen geeinigt. Das Außenministerium der Vereinigten Staaten gab eine Erklärung zu den Beziehungen zu Venezuela ab. In der Erklärung, in der es heißt, dass eine Einigung über die Wiederaufnahme der diplomatischen und konsularischen Beziehungen zu den Übergangsbehörden Venezuelas erzielt worden sei, heißt es, dieser Schritt wird unsere gemeinsamen Bemühungen zur Förderung der Stabilität in Venezuela, zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und zur Förderung der politischen Aussöhnung erleichtern. In der Erklärung wurde betont, dass der Fokus auf den notwendigen Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung liege.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda. Hiçbiri seni, hiçbiri beni, hiçbiri bizi anlamamış. Bu sabah telefonu hiç açmadın, çaldı durdu aldırmadın. Hiçbir şey seni düşünmemi engellemez, ben anladım bu sabah. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim. Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım, astım duvarlara. Ben bir tek seni, eski günleri özledim canım, anla sana. Bu sabah yatağın boş kısmını resimlerimle süsledim. Gördün halini, anla derdini, ne olur dön, çok özledim bu sabah. Sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim. Gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın amelerim bu sabah.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiye's mit Ihnen.
Beni kırmaya çalışsan da senden ayrılmam mümkün değil ya. Bazen bana darılıyor. izleme kolay değil ya. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ sola belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ sola belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Nefesinde yüzeceğim yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim aşkın koynumda uyudukça. Nefesinde yüzeceğim yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim aşkın koynumda uyandıkça. Kaçsan da aşkımı hafife alsan da varlığın bin bir ömre bedel ya. Beni bazen anlamasan da canımı dağlayıp acıtsan da seni affetmek bile güzel ya. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ sola belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ sola belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Nefesinde yüzeceğim yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim aşkın koynumda uyudukça. Nefesinde yüzeceğim yüzümün kıyısına vurdukça. Sevdim yine seveceğim aşkın koynumda uyandıkça. Aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz.
Wie wirkt sich der Tod Khamenei auf die Machtverhältnisse im Iran aus? Der Tod Khamenei hat kurzfristig weniger eine Auflösung des Regimes als vielmehr eine Konsolidierung der Eliten und eine Stärkung sicherheitszentrierter Entscheidungsstrukturen zur Folge. Der Iran befindet sich heute nicht in einer Regimekrise, sondern in einem strukturellen Transformationsprozess, in dem sich die Machtzentren neu positionieren. Mein Name ist Rahim Fersan, Experte des Iran-Forschungszentrums Kurs Iran, hat für die Analyse von Nachrichtenagentur Anadolu einen Beitrag darüber verfasst, wie sich die inneren Machtverhältnisse des Regimes nach dem Tod Khameneis gestalten könnten. Diesen Text möchten wir nun mit Ihnen teilen. Der Tod des iranischen Staatsoberhauptes Ayatollah Ali Khamenei, der als Revolutionsführer bezeichnet wird und die letzte einflussreiche Figur der Gründergeneration der Islamischen Republik Iran war, hat zweifellos einen historischen Wendepunkt für das Regime markiert. Khamenei, der rund 37 Jahre lang eine zentrale Gleichgewichtsrolle im politischen System Irans innehatte, prägte das System nicht nur durch seine verfassungsmäßigen Befugnisse, sondern auch durch seine Position als Steuerungsinstanz der Machtbeziehungen zwischen unterschiedlichen Institutionen und politischen Akteuren. Daher entstand unmittelbar nach seinem Tod der Eindruck, der Iran sehe sich mit einem Führungsvakuum und dem Risiko einer möglichen Regimeauflösung konfrontiert. Wie funktioniert das System nach Khamenei? Die ersten Entwicklungen vor Ort zeigen jedoch, dass statt eines erwarteten abrupten Systemkollapses rasch ein zuvor konzipierter Übergangsmechanismus aktiviert wurde. Gemäß Artikel 111 der iranischen Verfassung nahm ein dreiköpfiger Übergangsrat zur Führung, bestehend aus Präsident Masoud Pezeshkian, dem Vorsitzenden der Judikative Gholam Hossein Mohseni Alai sowie dem Mitglied des Expertenrates Ayatollah Ali Reza Arafi innerhalb kurzer Zeit seine Arbeit auf. Dies verdeutlicht, dass der Staat institutionell auf Krisenszenarien vorbereitet war. Dieses Bild verweist auf eine verbreitete Fehlannahme über das iranische politische System. Entgegen häufigen Annahmen ist die Islamische Republik kein personalistisches Regime, das allein auf dem Willen eines einzelnen Führers beruht. Vielmehr basiert das System auf einer vielschichtigen Machtarchitektur, die sich zwischen religiösen Strukturen, Sicherheitsbürokratie, deren Revolutionsgarden, verfassungsmäßigen Institutionen und wirtschaftlichen Stiftungsnetzwerken verteilt. Die während der Ära Khamenei entstandene institutionelle Struktur rund um das Führungsamt mit tausenden Mitarbeitern sowie angeschlossenen wirtschaftlichen und ideologischen Netzwerken wurde so ausgestaltet, dass sie institutionelle Kontinuität gewährleistet. Die Krisen der vergangenen Jahre haben die institutionelle Resilienz des Systems faktisch getestet. Während des 12-tägigen Iran-Israel-Konflikts im Juni 2025 konnte der Iran trotz gezielter Angriffe auf zentrale Figuren der militärischen Führung seine militärischen Aktivitäten rasch fortsetzen. Dies zeigt, dass Entscheidungsprozesse nicht an einen einzelnen Akteur gebunden sind. Auch der aktuelle Führungsverlust hat nicht die erwarteten strategischen Folgen nach sich gezogen. In diesem Kontext führte der Tod Khameneis kurzfristig eher zu einer Elitenkonsolidierung und einer stärkeren sicherheitsorientierten Entscheidungsfindung als zu einer Auflösung des Regimes. Externer militärischer Druck drängt innerregiminterne Rivalitäten vorübergehend in den Hintergrund. Deutliche Elitenspaltungen könnten sowohl das Risiko äußerer Interventionen erhöhen als auch innere Instabilität befördern. Die derzeit beobachtete Elitenharmonie ist daher weniger Ausdruck eines strukturellen Konsens als vielmehr Ergebnis eines vorsichtigen Gleichgewichts unter Krisenbedingungen. Historisch betrachtet neigen revolutionäre Regime unter äußerem militärischen Druck eher zur Zentralisierung als zur Fragmentierung. Auch im iranischen Fall schwächen die kriegsähnlichen Umstände die Wahrscheinlichkeit abrupten politischen Wandels und stärkeren stattdessen den Selbsterhaltungstrieb des Systems. Die eigentliche Unsicherheit liegt jedoch nicht im kurzfristigen, sondern im mittel- und langfristigen Bereich. Khamenei fungierte als zentrale Autorität, die zwischen unterschiedlichen ideologischen und institutionellen Machtzentren vermittelte und deren Wettbewerb steuerte. Mit dem Wegfall dieser Rolle wird die Wahl eines neuen Revolutionsführers nicht nur zu einem verfassungsrechtlichen Verfahren, sondern zu einem komplexen Elitenkonsens unter dem Druck von Kriegsbedingungen. Der Iran steht daher weniger vor einer Regimekrise als vor einem strukturellen Transformationsprozess, in dem sich Machtzentren neu ausrichten. Die derzeitige institutionelle Stabilität bedeutet nicht automatisch eine langfristige Sicherung der Regimestabilität. Nach Abschluss des Übergangsprozesses ist damit zu rechnen, dass bislang unterdrückte Rivalitäten hinsichtlich Regierungsmodell, wirtschaftlicher Ausrichtung und außenpolitischer Prioritäten erneut sichtbar werden. Welches Führungsprofil zeichnet sich ab? Die zentrale Frage der Zeit nach Khamenei lautet, welches Führungsmodell die Islamische Republik bevorzugen wird. Aktuelle Anzeichen deuten darauf hin, dass die Sicherung der Regimekontinuität Vorrang vor ideologischen Neuausrichtungen hat. Maßgeblich dürfte daher weniger die Suche nach einer starken, charismatischen Persönlichkeit sein, als vielmehr die Verständigung auf einen Kandidaten, der mit den bestehenden Machtgleichgewichten kompatibel ist. Ayatollah Ali Reza Arafi, Mitglied des Übergangsrates, gilt in diesem Zusammenhang als bemerkenswerte Figur. Als Leiter religiöser Bildungseinrichtungen im Iran steht er außerhalb unmittelbarer Fraktionspolitik und erscheint sowohl für konservative Kreise als auch für pragmatischere Akteure als konsensfähiges Profil. Paradoxerweise könnte seine begrenzte politische Eigenständigkeit einen Vorteil darstellen, da sie bestehenden Machtzentren eher einem System konformen als einen unabhängigen starken Revolutionsführer bevorzugen durften. Auch der Vorsitzende der Judikative, Mohsen Ayai, wird als möglicher Kandidat gehandelt. Seine engen Verbindungen zur Sicherheitsbürokratie und sein Ruf als Vertreter harter Sicherheitslinien könnten ihn unter Kriegsbedingungen für die Sicherheitseliten attraktiv machen. Allerdings könnte seine gesellschaftliche Legitimitätsbasis bekannt sein. Ebenso wird der Name Mojtaba Khamenei, Sohn Khamenei, in verschiedenen Szenarien genannt. Aufgrund seiner Beziehung zum Führungsbüro und zu Sicherheitskreisen verfügt er über eine gewisse Einflusskapazität innerhalb des Systems. Gleichwohl machen das institutionelle Legitimitätsverständnis der Islamischen Republik und die religiöse Natur des Führungsamtes ein offenes familiäres Nachfolgemodell politisch sensibel. Unabhängig von einer formellen Kandidatur dürfte er im Übergangsprozess ein einflussreicher Akteur bleiben. Die Führungsdebatte beschränkt sich nicht ausschließlich auf geistliche. Erfahrene politische Akteure wie Ali Larijani oder zuletzt wieder stärker präsente pragmatische Persönlichkeiten wie Hassan Rouhani treten zwar nicht zwingend als direkte Kandidaten für das Führungsamt auf, könnten jedoch die Machtbalance im Übergangsprozess maßgeblich beeinflussen. Dies deutet darauf hin, dass die Entscheidung nicht allein im Expertenrat, sondern im Zusammenspiel von Sicherheitsinstitutionen, religiösen Eliten und politischen Netzwerken fallen wird. Der aktuelle Prozess unterscheidet sich erheblich vom Übergang nach dem Tod Ruhollah Khomeinis im Jahr 1989. Während damals die religiösen Eliten dominierten, besitzen heute insbesondere die Revolutionsgarden sowie Sicherheits- und Militärinstitutionen ein deutlich größeres politisches Gewicht. Daher ist nicht zu erwarten, dass der neue Revolutionsführer seine persönliche Autorität erreicht, die mit der Khamenis vergleichbar wäre. Die gegenwärtige Lage zeigt, dass der Führungswechsel im Iran nicht lediglich einen personellen Austausch darstellt. In der Ära nach Khamenei ist weniger mit einer erneuten Konzentration politischer Autorität in einem einzelnen Zentrum zu rechnen, als vielmehr mit einer kollektiven Machtverteilung zwischen Sicherheitsinstitutionen und etablierten Machtstrukturen. Dies könnte zu einer relativen Abschwächung der unmittelbaren Steuerungsfunktion des Führungsamtes führen und Entscheidungsprozesse stärker auf institutionelle Akteure verteilen. Die Zeit nach Khamenei sollte daher weniger als Bruch, sondern vielmehr als Phase verstanden werden, in der sich die Islamische Republik unter Krisenbedingungen anpasst und ihre Führungsstruktur neu definiert.
Yeah. Köstliches aus dem Balkan.
In bosnischen Haushalten sind die Tage, an denen der Ofen angeheizt wird, keine gewöhnlichen Tage. Selbst ein Passant merkt es. Der zarte Duft von Sirup, der aus der Tür strömt, kündigt an, dass die Vorbereitungen laufen. An diesem Tag herrscht in der Küche Vorfreude. Das Tablett steht auf der Küchentheke, die Tassen sind bereitgestellt und Wasser für den Kaffee ist eingegossen. Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe »Köstliches aus dem Balkan«. Heute nimmt ein Dessert still und leise seinen Platz auf dem Tisch ein, weder übertrieben aufwendig noch bescheiden. Heute geht es um Hurma Şice. In der bosnischen Küche ist das Dessert eher ein ergänzender Bestandteil des Menüs als der Abschluss der Mahlzeit. Die Tradition der in Sirup getränkten Desserts, die während der osmanischen Zeit nach Bosnien gelangte, wurde im Laufe der Zeit von lokalen Bräuchen geprägt. Hurma Şice ist eines der besten Beispiele für diese Harmonie. Es erinnert an die Sirup-getränkten Gebäcke der osmanischen Küche, doch in Bosnien präsentiert es sich weicher, dezenter und schlichter. Es ist weder so geschichtet wie Baklava, noch so prunkvoll wie Tulumba. Hurma Şice ist das Dessert der heimischen Küche. Heute kann man Hurma Şice in den Schaufenstern von Konditoreien in Sarajevo, Mostar oder Travnik entdecken. Dennoch besteht ein deutlicher Unterschied zwischen hausgemachten Hurma Şice und dem in den Schaufenstern ausgestellten. Selbstgemachte Süßigkeiten gehören nach wie vor zu Feiertagsmorgen, Freitagnachmittagen und langen Treffen mit Freunden. Obwohl das moderne Leben schnelllebiger geworden ist, haben sich einige Gewohnheiten in Bosnien erhalten. Kaffee wird nach wie vor langsam getrunken, Süßigkeiten werden geteilt und Hurma Şice wird nach wie vor in aller Ruhe genossen. Im heutigen Bosnien ist diese Süßigkeit eine der einfachsten Möglichkeiten, sich mit der Vergangenheit zu verbinden. Im osmanischen Bosnien wurden Süßigkeiten nicht täglich zubereitet. Hurma Şice wurde traditionell vor Feiertagen bei der Erwartung eines lang ersehnten Gastes oder zu besonderen Anlässen zubereitet. Der Rhythmus im Haus veränderte sich, während der Teig geknetet wurde, und in der Küche begann erneut reges Treiben, sobald der Sirup kochte. Diese Tradition ist bis heute weitgehend erhalten geblieben. Obwohl Bäckereien modernisiert wurden, ist die Zubereitung unverändert geblieben. Hurma Şice ist daher nicht nur ein Dessert, sondern ein Teil der häuslichen Ordnung und Gastfreundschaftskultur, der bis heute gepflegt wird. Die Zutaten für Hurma Şice sind 2 Eier, 100 ml Pflanzenöl, 100 ml Joghurt, 100 Gramm geschmolzene Butter, 1 Päckchen Backpulver, 1 Päckchen Vanillezucker und 4 bis 4,5 Tassen Mehl. Für den Sirup werden 3 Tassen Zucker, 3 Tassen Wasser und einige Tropfen Zitronensaft verwendet. Die Zubereitung erfolgt wie folgt. Zuerst wird der Sirup zubereitet. Zucker und Wasser werden in einen Topf gegeben und zum Kochen gebracht. Nach dem Aufkochen werden einige Tropfen Zitronensaft hinzugegeben und weitere 5 Minuten gekocht, dann abgekühlt. Für den Teig werden die Eier in eine Schüssel gegeben, Pflanzenöl, Joghurt und geschmolzene Butter werden hinzugefügt. Die Mischung wird gut verquirlt. Backpulver und Vanillezucker werden unterrührt. Mehl wird nach und nach hinzugefügt und zu einem weichen, nicht klebrigen Teig geknetet. Walnussgroße Stücke werden vom Teig abgenommen, leicht in der Handfläche auseinandergezogen und mit einer Gabel eingedrückt. Die Gebäckstücke werden auf ein Backblech gelegt und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad goldbraun gebacken. Nach dem Backen wird kalter Sirup über die heißen Hurmashije gegossen. Die Gebäckstücke lässt man ruhen, bis sie den Sirup aufgezogen haben. In Bosnien wird Hurmashije üblicherweise pur serviert. Eis oder Sahne werden nicht dazugegeben, da das Gebäck durch den Sirup perfekt ausbalanciert ist. Ein oder zwei Stück genügen. Es wird oft zum Kaffee gegessen und begleitet die angeregte Unterhaltung. Das gilt auch heute noch in Bosnien. Hurmashije erinnert uns daran, dass Sanftheit und Einfachheit manchmal beständiger sind. Wenn Sie heute Hurmashije zubereiten, bereiten Sie nicht einfach nur ein Dessert zu. Sie bringen Vergangenheit und Gegenwart an einem Tisch zusammen. Bis zum nächsten Beisammensein in der Küche soll mit dem Geschmack von Sevdalinka eine süße Spur auf Ihrem Tisch und ein vertrauter Duft in Ihrem Zuhause zurückbleiben. Guten Appetit!
Köstliches aus dem Balkan.
Düşmanlarım nispetle ve hey kara vicdanlı yar yağdı saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kar zalim. Senin Allah'ın yok. Gözlerin akış
kalp zalim. Senin Allah'ın yok mu yarim? Gözü yüksekte bilin bir kurt aşkına. Düşmanlarım biz hep de be hey, kara vicdanlı yar yar. Saçlarıma genç yaşımda lapa lapa kalp zalim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Of the Radio Blast Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا Анкара, Радио صدای ترکیه.
Да, да Турция ранг радио да.
Хосуме Туркияи зайна радио каяна.
Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
Ayıç Radyo Voça Türkiye.
Gıvarit Gulas Türkiye.
Efirde Türkiye Ovası.
Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonitis Türkiye.
Ovdje Radio Glas Türkiye.
Gide Radio Amuriye Türkiye.
İni adala Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
İt Türkiye Hongya Radyo'ya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ne güzel geçmişti bütün bir yaz. Başında kavak yerleri eser o yaş. Ben Seyhan Veli kadar biraz çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Ben Seyhan Veli kadar biraz çalmıştınız kalbimi bilmeden biraz. Nasıl da koşuşurduk bahçelerde, şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde,
çok sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Öpüşürken korkusu bir şeylerim, sevgimizi ilk hüznüm getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerim, sevgimizi ilk hüznüm getirdi biraz. Çocuk kalbimizi dolan gamı oturup anlamıştık sessiz çardaktık. Çaresiz erken inen akşamı veda edip ayrıldık bir terken o yaz. Çaresiz erken inen akşamı veda edip ayrıldık bir terken o yaz. Nasıl da koşuşurduk bahçelerde, şarkı söylerdik mehtaplı gecelerde. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sen bana ben sana komşu evlerde, kök sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz.
Mein Name ist Tom. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
dinleyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.